SWR 2 Forum.
Eine Dosis Hoffnung. Wann kommt der Corona-Impfstoff? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Labore am Limit ihrer Testkapazitäten. Intensivstationen, die schon jetzt über zu wenig Personal klagen und dazu weiter hohe Zuwächse bei der Zahl der Neuinfizierten. Die Corona-Pandemie, da sind sich Ärzte sicher, wird in den nächsten Wochen zu einer gewaltigen Belastungsprobe für das deutsche Gesundheitssystem, trotz aller Beschränkungen. Da kommt eine Meldung wie die von Anfang der Woche wie gerufen. Die Mainzer Pharmafirma BioNTech kündigt einen Impfstoff an, der ersten Zwischenergebnissen zufolge mit hoher Wirksamkeit vor der Krankheit Covid-19 schützen soll. Der Jubel ist groß, die Erleichterung auch. Ist das jetzt der lang ersehnte Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie? Schaffen wir es, schneller als gedacht, Maske tragen und Abstand halten hinter uns zu lassen? Und beruhigt das die gereizte Stimmung im Land oder drohen bei der Verteilung des begehrten Wirkstoffs neue gesellschaftliche Konflikte? Darum soll es gehen in diesem SWR 2 Forum und ich begrüße die Medizinethikerin Professor Dr. Claudia Wiesemann von der Universität Göttingen. Bis vor kurzem war sie Mitglied im Deutschen Ethikrat, den Medizinstatistiker Professor Dr. Gerd Antes, ehemaliger Leiter des Deutschen Cochrane-Zentrums an der Uniklinik Freiburg. Und Professor Dr. Klaus Überla. Er leitet das Virologische Institut an der Universitätsklinik Erlangen und ist Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Ja, Herr Überla, BNT162b2, so heißt der Impfstoffkandidat, den BioNTech zusammen mit seinem Partner Pfizer entwickelt hat. Wie Zwischenergebnisse zeigen, mit einer Wirksamkeit von über 90%. Der Chef von BioNTech spricht von einem Meilenstein im Kampf gegen das Coronavirus. Ist er das?
Also es ist eine ganz wesentliche Hürde übersprungen, die Impfstoffe bei der Entwicklung letztlich nehmen müssen. Es gibt aber noch einige Hürden, die es noch zu überwinden gilt. Wir sind noch nicht am Ziel mit dieser Impfung, aber die Wahrscheinlichkeiten sind jetzt schon sehr stark gestiegen, sodass man, glaube ich, schon vorsichtig optimistisch sein kann.
Was sind die offenen Fragen, auf die Sie noch Antworten brauchen?
Die Zahlen sind so, dass vermutlich in der geimpften Gruppe es zu 8 Infektionen gekommen ist, in der nicht geimpften Placebo-Kontrolle in der Größenordnung von 86 Infektionen. Und das zeigt eben schon mal sehr schön die Wirksamkeit. Aber die Zahlen sind auch noch sehr, sehr klein. Wir würden insgesamt gerne wissen, wie die Wirksamkeit insbesondere bei den Älteren wirklich ist, denn dort ist das Risiko eben für schwere Verläufe und einen tödlichen Ausgang eben am größten. Und das wäre eben auch die wichtigste Gruppe, die geimpft werden müsste.
Mhm. Herr Antes, ein Impfstoff aus Mainz soll die Welt retten. Wie euphorisch waren Sie, als Sie die Nachricht gehört haben?
Ich bin eigentlich bekannt dafür, dass ich eher weniger schnell euphorisch bin. Also ich will niemanden jetzt den Jubel vermasseln. Aber die Hürden, die Herr Überla gerade genannt hat, die noch davor liegen, die sind auch eventuell noch für manche böse Überraschung gut. Und alles, was gerade auch bei Impfstoffen notwendig ist, ist ja wirklich auch ein qualitativ neuer Impfstoff. Der hat ja Langzeit Auswirkungen, die wir noch nicht abschätzen können. Also da können noch Dinge auftauchen, die wir noch nicht ahnen. Trotzdem glaube ich, es ist auch ein Grund zu jubeln.
Frau Wiesemann, Bundesgesundheitsminister Spahn, der blieb in seinen Formulierungen eher zurückhaltend, nannte die Fortschritte sehr ermutigend, spricht vom Licht am Ende des Tunnels. Geht es für die Politik jetzt darum, den Ball flach zu halten, den Leuten nicht zu viel zu versprechen?
Das ist ganz wichtig, denn natürlich gibt es einerseits ein großes Hoffen, auch große Ängste vor dieser Corona-Infektion und mit dem Impfstoff wird verbunden, die Rückkehr zu einem einigermaßen normalen Leben. Und auf der anderen Seite steht ja hier das Risiko im Raum, dass vielleicht mit einer verfrühten Zulassung, einer Zulassung in Unkenntnis der wichtigsten und auch der Nebenwirkungen, Risiko und Vertrauen in Impfen generell verspielt wird. Wir haben ja gesehen, wie sehr sich der amerikanische Präsident dafür eingesetzt hat, einen Impfstoff noch vor seiner Abwahl zuzulassen, und das hatte ja ganz klar politische Gründe. Deswegen finde ich es außerordentlich lobenswert, wenn unsere Politikerinnen und Politiker hier ganz klar machen, es geht auch und ganz wesentlich um die Sicherheit der zu Impfenden.
Mhm. Herr Überla, insgeheim werden ja schon einige hoffen, jetzt wird alles wieder gut, bald ist die Pandemie vorbei, wir kriegen das in den Griff. Was sagen Sie denen?
Naja, es ist schon noch ein Weg zu gehen. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt ein optimistisches Szenario nachzeichnen möchte, könnte es eben in den nächsten Monaten gelingen, einen Großteil der Hochrisikogruppen zu impfen. Damit hätten wir letztlich zwei Ziele erreicht. Zum einen würde dies zu einer starken Reduktion der Covid-19-Sterblichkeit führen. Und zum anderen könnte damit die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems gebannt werden. Und wenn das wirklich gelänge, könnte man ja oder müsste man zu einer Neubewertung kommen, ob die Kontaktreduktionsmaßnahmen vor dem Hintergrund der vielen negativen Folgen für jeden Einzelnen, die Wirtschaft und die Gesellschaft überhaupt noch zu rechtfertigen sind.
Herr Andes, das ist ja eine interessante Frage. Sie haben den Shutdown-Light, den wir in Deutschland gerade erleben, eine Demonstration der Hilflosigkeit genannt, weil die Politik eben aus ihrer Sicht Maßnahmen beschließt, von denen sie gar nicht genau weiß, wie und ob sie wirken. Wäre diese Situation der Hilflosigkeit mit einem Impfstoff vorbei?
Nein, das wäre eine Komponente der Gegenmaßnahmen. Also wir müssen einfach realistisch sein. Das, was gegenwärtig läuft, auch die gegenwärtige Gesetzesvorlage, da wird jetzt gerade ein Paragraph 28a heute und morgen im Bundestag diskutiert, der das jetzt auf dem Verordnungswege möglich machen soll, dass diese Maßnahmen wirklich eingeführt werden. Aber wir wissen bei keiner einzigen, jetzt quantitativ, was sie genau bewirken. Wir wissen, die einzige Maßnahme, die wirklich nachgewiesenermaßen, dafür brauche ich nicht mal Daten, wirksam ist, das ist die, wenn ich einen extrem großen Abstand zum nächsten Menschen habe, dass ich da nicht angesteckt werden kann, was praktisch unmöglich ist. Und das Ganze ist ein Geflecht von Maßnahmen, was insgesamt wirksam ist, aber wir wissen an keiner Stelle genau wie, und das kann man sich sehr leicht veranschaulichen, indem man die Länder mit uns vergleicht, die wesentlich härtere Maßnahmen haben, Ausgangssperren und auch Maskenzwang wie Frankreich und Spanien und trotzdem in Anführungszeichen schlechtere Zahlen. Deswegen sind wir weiterhin vielleicht relativ formuliert etwas weniger hilflos. Und wenn man das jetzt so macht, wie Herr Überler gerade skizziert hat, sehr gezielt und sehr kontrolliert die am meisten vulnerablen Gruppen impft, dann kann das wirklich einen enormen Schritt nach vorne bedeuten. Aber wir haben leider, muss man immer wieder feststellen, Monate versäumt, diesen Wirksamkeiten der Nichtimpfung, also diese anderen Maßnahmen, quantitativ auf die Schliche zu kommen. Und das rächt sich auch weiterhin.
Herr Andes, ich glaube, ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass wir über quantitative Effekte der verschiedenen Maßnahmen letztlich keine Informationen haben. Leider haben wir diese Informationen, so sehe ich es jedenfalls, auch aus dem Ausland nicht. So dass ich eigentlich die Frage stellen müsste, wie könnte man denn an diese Informationen kommen? Denn offensichtlich ist es ja auch im Ausland nicht wirklich gemacht. Und ich glaube, es gibt so viele Parameter, die da hereinspielen, die außerdem auch noch sich ständig verändern, dass es extrem schwierig ist, eben solche Studien aufzustellen und durchzuführen. Wie sehen Sie das?
Ja, es gab einen Versuch natürlich in Schweden, weil man dort anders denkt als bei uns. Dort ist im Mai versucht worden, eine randomisierte Studie durchzuführen an Schulen. Das heißt, man bildet zwei Gruppen von Schulen. Die einen haben die und die Maßnahmen und eine andere Gruppe von Schulen hat sich davon deutlich unterscheidende Maßnahmen. Und dann lässt man es einfach laufen unter kontrollierten wissenschaftlichen Bedingungen und schaut, wie das Infektionsverhalten ist in diesen beiden Schulen. Zum Beispiel wäre eine Maßnahme Schulen mit oder ohne Maske. Und das ist dann in einem sehr nüchternen Statement vom Gesundheitsminister, ich glaube am 7. Mai war es, eingestellt worden. Es war einfach öffentlich und politisch nicht durchsetzbar. Und deswegen ist eine Konsequenz daraus, also der beste Weg und auch der sicherste Weg, Erkenntnis zu gewinnen, ist halt mit solchen Verfahren. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, wo man nichts anderes machen kann, als das, was passiert, zu beobachten. Und da muss man gerade wegen der Komplexität und des Zusammenhangs dieser einzelnen Maßnahmen, wie Sie es auch gerade eben beschrieben haben, darauf zurückgreifen, in sogenannten großen Clustern zu denken und auch das zu kontrollieren. Und was man jetzt hätte machen können auch schon, dass man zum Beispiel Städte vergleicht, wo zum Beispiel der Vordereingang von Bussen versperrt ist und alle nur hinten einsteigen müssen und der Busfahrer hinter einer Plastikwand oder vor einer Plastikwand sitzt. Oder ich nehme Schulen, die sich qualitativ deutlich unterscheiden in den eigenen Maßnahmen und verfolge dann, wie dort das Infektionsverhalten ist. Das ist aufwendig, das ist auch fehlerträchtiger als das, was ich vorhin beschrieben habe. Aber es geht und dazu gibt es unter anderem auch eine sehr schöne kleine Publikation. Wir befinden uns in einer riesigen Beobachtungsstudie, aber wir müssen sie auch durchführen. Und das ist bei uns versäumt worden, in anderen Ländern auch, aber es gibt doch auch gute Beispiele dafür, bloß die wird dann wieder nicht kommuniziert.
Frau Wiesemann, wenn wir nochmal zum Impfstoff zurückkommen, die Hoffnung ist ja auch, siehe Leipzig, siehe Querdenker-Demo, dass sich die Gemüter in Teilen der Bevölkerung jetzt etwas beruhigen, dass mit der Aussicht auf den Impfstoff da Dampf aus dem Kessel genommen wird. Das, auch das wäre ja schon ein Stück Normalität.
Das will ich hoffen. Es ist alles noch ein bisschen früh. Wir sind ja noch nicht so weit, dass der Impfstoff zugelassen ist und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, wie wir die Zeit bis dahin überbrücken und wie wir die Zeit nach der Einführung des Impfstoffs gestalten. Denn das bedeutet ja immer noch, dass ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung nicht geschützt ist. Kein Impfstoff hat eine 100-prozentige Schutzwirkung. Selbst eine 90-prozentige Schutzwirkung, wie sie jetzt im Moment vermutet wird, bedeutet, 10% der Bürger bleiben ungeschützt. Unsere Aufgabe wird es also auch weiterhin sein, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir diesen Schutz unseres Gemeinlebens, unseres Familienlebens und der besonders bedrohten Menschen in unserer Mitte erreichen können. Und da kann ich nur hoffen, dass dann alle Bevölkerungsschichten daran gemeinsam mitarbeiten. Meines Erachtens ist das, was unter diesem Schlagwort des Querdenkens geschieht, nicht besonders hilfreich und ignoriert die Rechte von den besonders Verletzlichen in unserer Mitte auf Schutz ihrer Gesundheit und ihres Lebens.
Herr Überler, bei der Impfstoffentwicklung, da muss man ja immer damit rechnen, dass etwas schiefgehen kann. Wie groß ist denn das Risiko, dass es beim Corona-Impfstoff von BioNTech in dieser finalen Phase noch zu Rückschlägen kommt?
Also das traue ich mir nicht zu, das im Prinzip zu quantifizieren. Da gibt es doch zu viele Unterschiede zwischen den bisher durchgeführten Impfstoffzulassungen und dem neuen Impfstoff. Eine Besonderheit ist eben auch die, dass wir in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute letztlich impfen werden, wenn die Zulassung letztlich und das Nebenwirkungsprofil das letztlich erlaubt. Und die Dauer der Nachverfolgung in den Zulassungsstudien auch sehr kurz ist. Auf der positiven Seite ist es so zu vermerken, dass die meisten Nebenwirkungen eben auch relativ in den ersten 2-3 Wochen nach der Impfung letztlich auftreten. Aber trotzdem bleibt da eben eine Ungewissheit, die Herr Antes ja auch schon angesprochen hatte und die man dann eben mit dem Vorteil der Impfung letztlich genau abwägen muss. Und wenn ich jetzt eben ein Risiko zum Beispiel eines über 80-Jährigen nehme, an einer Coronavirus-Infektion zu versterben, das vielleicht in einem Bereich von über 3-4% liegt und dagegen abwäge, ein Risiko, eine Nebenwirkung in der Größenordnung von unter 1 in 1000, dann kann man da schon zu einer Empfehlung möglicherweise kommen, ohne dass man diese langfristigen Nachverfolgungszeiten letztlich auch hat.
Kurze Nachfrage an Sie als Virologen. Beim Impfstoff von BioNTech, Herr Antes hat das schon angesprochen, da handelt es sich um ein Präparat auf Basis der sogenannten Messenger-RNA-Technologie. Es wäre das erste Mal, dass so ein Präparat eine Zulassung bekäme. Man hat also mit diesen mRNA-Impfstoffen wenig Erfahrung. Es gibt keinen Vergleichsfall. Ist das ein Problem?
Es führt zu einer Unsicherheit, wenn man sich jetzt nur die Substanz selber anguckt, diese Messenger-RNA, dann ist die etwas verändert zu dem, was normalerweise in der Zelle vorkommt. Aber im Prinzip ist sie schon sehr ähnlich dem, was in den Zellen als chemische Substanz oder biochemische Substanz vorhanden ist. Und auch die Halbwertszeit dieser Messenger-RNA ist relativ kurz. Also es gibt gar keine Hinweise, dass sich dieses Molekül jetzt irgendwie zu Veränderungen des Erbguts führen würde oder sonstige Änderungen herbeiführt. Und da gibt es auch weder Beobachtungen noch wirklich theoretisch plausible Hypothesen, wie das passieren könnte. Und insofern wäre ich da auch optimistisch, aber mit der Notwendigkeit, und das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht mit der Zulassung aufhören, die Sicherheit zu überprüfen. Das wird ständig bei jedem Impfstoff gemacht, aber hier ist es ganz besonders wichtig, nach der Zulassung mit der Einführung der Impfung ein ganz enges wissenschaftliches Nachverfolgungsprogramm der Wirksamkeit und der Sicherheit dieser Impfstoffe zu implementieren.
Herr Antes, teilen Sie den Optimismus von Herrn Überner?
Ja, aber ich möchte noch zwei Punkte hinzufügen. Also einmal ist es noch ein nicht kalkulierbares Risiko. Trump hat in den letzten Monaten mit massivster Gewalt über die eigene Administration auf die amerikanische Zulassungsbehörde eingewirkt, die Regeln nicht so ernst zu nehmen.
Die FDA?
Ja, die FDA. Da hat Herr Überner ja gerade nochmal betont, wie wichtig es ist, genau dort keine Kompromisse einzugehen. Und da er jetzt ja noch auch formal im Amt ist bis Januar, warten da vielleicht noch weitere chaotische Überraschungen. Das muss man einfach im Kopf haben. Also eigentlich wäre es geschickter, aber das würde es über die europäische, die EMA, gemacht haben, um da einen kontrollierten Weg gehen zu können. Und das andere ist, ich glaube, wir müssen bereit sein, aber das ist dann wirklich eine riesige Herausforderung an die Risikokommunikation mit der Bevölkerung, risikobereiter zu sein und vielleicht, ich bin jetzt mal ganz hart, sogar einen Todesfall als Impfschaden zu akzeptieren, wenn wir eine nüchterne Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Das klingt sehr, sehr böse und hat natürlich ein enormes Risiko, dass wir damit sofort die Panikreaktion hervorrufen, dass die Impfgegner aus allen Schützengräben kommen. Und dann haben wir von den 90% nur noch wenig, wenn dann 30-40% sich nicht mehr impfen lassen wollen. Also da sind noch einige Überraschungen irgendwo versteckt, die kommen können, aber nicht müssen. Bloß wir müssen uns dessen völlig bewusst sein. Und dann ist, glaube ich, auch gerade die ethische Seite sehr, sehr gefordert, hier kontrolliert zu steuern. Und das ist ein Riesen, und das muss man auch nochmal betonen, wir sind in Deutschland ganz, ganz schwach in einer professionellen Risikokommunikation mit der Bevölkerung. Das werden wir auch in den nächsten Wochen nicht entscheidend verbessern können, aber wir müssen es auf dem Schirm haben.
Frau Wiesemann, ja, wenn Sie das gerade ansprechen, dann erlauben Sie mir, Herr Antes, tatsächlich auch gleich mal eine Ihrer Formulierungen zu kritisieren. Sie sagen, wir müssen akzeptieren, dass da auch mal jemand versterben kann. Wer ist denn dieses Wir? Nein, es muss natürlich, wenn überhaupt, dann der zu Impfende für sich persönlich entscheiden, ob er die Sicherheit aus seiner persönlichen Perspektive für ausreichend hält und gegebenenfalls auch ein sehr seltenes, aber hohes Risiko in Kauf zu nehmen bereit ist. Das ist der entscheidende Punkt. Und darüber muss Transparenz herrschen am Ende. Und Transparenz erreicht man dann tatsächlich nur durch eine gute Kommunikation, auch eine gute Kommunikation über die mit Impfungen verbundenen, sehr, sehr seltenen Risiken.
Ja, aber da haben
also
Sie
noch einmal, wir können das nicht akzeptieren. Das kann allenfalls, sagen wir, eine wissenschaftliche Gemeinschaft sagen, aus der Perspektive der Wissenschaft würden wir das für vertretbar halten. Aber ob das aus der Perspektive des entsprechenden Individuums auch vertretbar ist, ist eine andere Sache.
Ja, aber Sie haben nur die eine Hälfte dann formuliert. Die andere Hälfte ist, dass über die Zulassungsprozeduren das Impfen gestoppt wird. Und das kann der Einzelne dann nicht mehr aushebeln. Er kann sagen, ich möchte nicht geimpft werden, weil ich das Risiko zu nehmen nicht bereit bin. Aber die andere Seite funktioniert ja auch. Und das ist das, was ich mit dem Wir meine. Und das muss auf Parlamentsebene in einer breiten, öffentlichen, transparenten Diskussion gelöst werden.
Da stimme ich Ihnen zu. Und letztendlich, vielleicht ganz kurz, Herr Riesel, dass wir natürlich als Bürgerinnen und Bürger auch eine Vorab-Einschätzung und Bewertung der entsprechenden dafür qualifizierten Gremien brauchen. Und das ist sozusagen die Basis für die individuelle Entscheidung. Und darüber hinaus muss ich sagen, aber dieser besondere persönliche Verantwortung auch mit angesprochen werden.
Herr Überler, nächste Woche will das Unternehmen BioNTech in den USA eine Notfallzulassung beantragen. Bis wann wäre der Impfstoff denn dann bei uns verfügbar? Wann könnten wir mit dem Impfen starten?
Da kann ich Ihnen keine konkreten Angaben machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat BioNTech ja auch bei der europäischen Zulassungsbehörde die Zulassung beantragt. oder macht das. Und da gibt es auch schon einen sogenannten Rolling Review, der eben kontinuierlich die eingehenden Daten letztlich dann bewertet. Und insofern hoffe ich, dass wir da nicht von der Notfallzulassung in den USA abhängig sind.
Herr Antes, weltweit forschen Hersteller an einem wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus. Mehr als 45 Impfstoffkandidaten befinden sich gerade in der klinischen Phase und werden an Menschen getestet. Der Erfolg von BioNTech, der macht jetzt natürlich Druck auf die Konkurrenz, auch schnell mit ihrem Produkt auf den Markt zu kommen. Wie groß ist denn da die Gefahr, dass dieses verschärfte Tempo auf Kosten der Sicherheit geht?
Die Gefahr ist immer da, gerade in der gegenwärtigen Situation, aber es gibt zwei andere Dinge, die eigentlich in der Öffentlichkeit noch gar nicht angekommen sind. Die Frage ist, ob die anderen eigentlich ihre Studien fortführen dürfen oder sofort abbrechen müssen, weil die Annahme bisher war ja immer, ich habe ein neues Präparat, was ich teste, das kann ich gegen Placebo testen und jetzt habe ich plötzlich ein wirksames Medikament und da müsste jetzt nach den strengen Regeln, auch gerade nach der ethischen vom ethischen Fundament der Zulassung. Eigentlich müssten alle Studien jetzt umstrukturiert werden.
Weil dort an Menschen getestet wird.
Einmal das natürlich sowieso, das gilt für alle. Aber es müsste jetzt eigentlich getestet werden, ob ein weiterer Impfstoff gleichwertig ist zu dem schon als wirksam erwiesenen, also dem jetzigen. Und das wäre natürlich ein Desaster für alle anderen Projekte. Und da ist die ethische Diskussion, die wird geführt natürlich in den Fachkreisen, aber die ist noch gar nicht in der Öffentlichkeit angekommen. Und das Zweite ist, und das ist nämlich die große Hoffnung, auch die Notwendigkeit, dass die weiteren Projekte erfolgreich sind. Dieser jetzige Impfstoff muss lückenlos bei minus 80 Grad transportiert werden. Und das heißt, große Teile der Welt werden nichts davon haben, wenn sie keine zuverlässige Stromversorgung haben. Und die ganze Logistik, die jetzt noch auf uns zukommt, die auch bei uns ganz schwierig sein wird, die ist noch nicht ansatzweise gelöst und für die Niedrig- und Mitteleinkommensländer überhaupt nicht.
Frau Wiesemann, wenn man sich das anschaut, Japan, die USA, Großbritannien, alle haben sich schon Kontingente des neuen Impfstoffs gesichert. Die EU-Kommission hat mit Pfizer einen Vertrag über zunächst 200 Millionen Dosen abgeschlossen. Wer in der Liste fehlt, Herr Antes hat das angesprochen, sind Länder aus Afrika oder Lateinamerika. Also kann man konstatieren, wenn es um den Corona-Impfstoff geht, dann ist es schnell vorbei mit der internationalen Solidarität.
Nein, das ist so nicht richtig, denn es gibt schon seit einiger Zeit eine Initiative einer Impfallianz, Gavi, unter der Führung der Weltgesundheitsorganisation, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt und der erfreulicherweise auch eine ganze Reihe von Biotech-Firmen und pharmazeutischen Firmen beigetreten sind, die sich im Moment an der Impfstoffentwicklung beteiligen. Und diese Impfallianz setzt sich im Augenblick dafür ein, dass in verschiedenen Phasen alle Länder dieser Welt im Verhältnis zu ihren, der Zahl ihrer Bevölkerung entsprechende Impfdosen bekommen. Das ist erstmal ein vorsichtiges Programm. Wir gehen im Moment erstmal von 3% der Bevölkerung aus. Interessanterweise, und ich finde das einen spannenden Ansatz, sollen damit zunächst einmal die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen versorgt werden, geimpft werden, um eine medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten für den Impffall einer Pandemie. Und das soll aber dann auch auf 20% gesteigert werden. Es gibt also hier solche Anstrengungen. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, dass hier nicht nur nationale Interessen zählen. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Und wir sollten vielleicht auch als Bürgerinnen und Bürger deutlich machen, dass wir da uns solidarisch fühlen mit den ärmeren Ländern dieser Welt. Aber es gibt diese Anstrengungen und sie sind, glaube ich, auch wirklich ernst zu nehmen. Denn die WHO ist in dieser Hinsicht eine sehr ernstzunehmende Behörde.
Darf ich das ergänzen?
Bitte.
Das Produktionsvolumen bis Ende des nächsten Jahres, das geschätzte, ist praktisch komplett verkauft an die reichen Länder. Die Zahlen habe ich heute Morgen nochmal gelesen. Das heißt, wenn man da mal die Einwohnerzahlen nimmt, die auch nicht versorgbar sind durch die Produktionsgrenzen, das ist eher gegenwärtig beschämend. Und auch die Anstrengungen, die sind zwar da, auch die WHO ist da sicherlich eigentlich richtig aufgestellt, aber die praktische Seite, das ist einmal die Logistik, aber dann eben auch die Finanzen, die dahinter stecken. Und da ist der Kuchen schon weitgehend verteilt.
Ja, es ist ja auch durchaus, ich bin verrückt, dass ich jetzt gerade Pharmafirmen verteidigen, aber ich meine, sie haben tatsächlich natürlich auch ein gewisses Interesse an diese unglaublichen teuren Investitionen, sozusagen, dass sie dass sie sich finanziell ausgeglichen werden. Ich weiß auch nicht genau, ob BioNTech und Pfizer sich an dieser Gavi-Allianz beteiligen werden. Ich denke, der gesellschaftliche, der weltweite Druck auf diese Firmen wird groß sein, das zu tun. Und es ist letztendlich natürlich auch ein Argument dafür, die anderen Studien eben nicht einzustellen. Also natürlich ist es richtig, dass man eigentlich gegen Placebo nicht mehr testen kann, wenn es ein wirksames anderes Mittel gibt. Aber dieses Mittel muss nicht nur wirksam sein, es muss auch verfügbar sein. Und das ist ja eben genau nicht der Fall. Deswegen brauchen wir viele Impfstudien, um eben genau auch diese Versorgungssituation weltweit zu verbessern.
Eine Dosis Hoffnung. Wann kommt der Corona-Impfstoff? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Die Politik steht jetzt vor der Frage, wie impft man ein ganzes Land? Über 80 Millionen Menschen, die kriegen die Spritze nicht auf einen Schlag, auch weil es dafür, wir haben es gehört, gar nicht genügend von dem Impfstoff geben wird, wenn er denn auf den Markt kommt. Das heißt, wir haben ein Verteilungsproblem, begrenztes Angebot, große Nachfrage. Und um das zu lösen, hat die Ständige Impfkommission zusammen mit dem Ethikrat und der Leopoldina einen Plan vorgelegt. Herr Überler, wer ist aus Ihrer Sicht zuerst dran und warum?
Also es gibt verschiedene Ziele, die man mit der Impfung letztlich erreichen möchte. Man möchte auf der einen Seite bei besonders vulnerablen Personengruppen verhindern, dass sie eben schwere Verläufe mit Covid-19 durchleiden. Es gibt natürlich den Wunsch, die Leute, die sich jetzt in der Krankenversorgung, auch in sonstigen Bereichen letztlich freiwillig einem erhöhten Risiko aussetzen, zum Nutzen der Allgemeinheit, die würde man natürlich auch gerne entsprechend letztlich schützen. Dann gibt es Personengruppen, die ein Infektionsrisiko für viele empfängliche Personen darstellen. Das ist eine weitere Gruppe, die man gerne schützen würde. Und zum Schluss gibt es viele Personen, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens letztlich im Prinzip notwendig sind. Und bei diesen vielen unterschiedlichen Fragen muss es dann letztlich eine auch wissenschaftsgefütterte Priorisierung letztlich auch geben innerhalb dieser Gruppen. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es extrem wichtig, die schweren Verläufe bei den besonders vulnerablen Personengruppen zunächst ins Visier zu nehmen. Da ist, glaube ich, auch die Risiko-Nutzen-Abwägung für die einzelne Person, wie sie Frau Wiesemann auch angesprochen hat, eben auch am ehesten durchzuführen und auch am ehesten positiv. Und in den anderen Bereichen kann man dann schon eher auch auf fehlende Impfstoffakzeptanz zumindest in Teilen letztlich stoßen. Und insofern wäre es, glaube ich, schon hier eben die besonders vulnerablen Personengruppen, die geschützt werden müssen.
Zu den genannten priorisierten Gruppen gehören ältere Menschen mit Vorerkrankungen, Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen, dann Menschen in gesellschaftlichen Schlüsselstellungen, Sie haben es erwähnt, Polizisten, Feuerwehrleute oder Lehrer. Frau Wiesemann, Herr Antes, überzeugt Sie das?
Es finden sich tatsächlich genau die Kriterien oder die Kategorien in dieser Aufstellung, die auch international diskutiert werden. Ich habe gerade gesagt, interessanterweise sagt die WHO zunächst die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Das steht natürlich unter der Vorstellung, dass es zu einem deutlich größeren Anfall von Erkrankten kommt als etwa im Moment noch in Deutschland und dass dann das Funktionieren des Gesundheitswesens essentiell ist für die Versorgung einer großen Zahl von Patientinnen und Patienten. Unter Umständen können wir in diese Situation auch noch geraten und müssten da vielleicht auch noch mal die Reihenfolge ändern. Ich persönlich war so ein bisschen überrascht, dass ich da jetzt gerade die Feuerwehr gefunden habe. Und ich denke immer, wenn ich unterwegs bin und Taxi fahren muss, dass die Taxifahrer so eine Gruppe ist, die wir komplett vergessen, die aber einem ganz hohen Risiko ausgesetzt ist und das aus sehr existenziellen Gründen. Also die Frage ist, wie sieht es eigentlich aus mit den Personen, deren berufliche, wirtschaftliche und damit auch Lebensexistenz davon abhängt, dass sie viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Die Gruppe fehlte mir in der Auflistung der STIKO und des Ethikrats.
Also ich würde das anders sehen. Einmal haben wir immer noch aberwitzige Fehlsteuerungen. In Berlin fahren Taxifahrer ohne Trennwand und ohne Maske. Das ist für mich unverzeihlich Und ihm ist völlig unklar, warum das vom Berliner Gesundheitssenat, aber auch von der eigenen Innung nicht anders gesteuert wird. Und solche Beispiele sieht man ja allerorten. Die Feuerwehr würde ich, glaube ich, zurückstufen, weil die haben einen Personalbestand. Ich glaube nicht, dass sie an der Auslastungsgrenze sind, aber das kann man ja im Detail anschauen. Eine der ganz großen Fragen ist, wenn es knapp ist mit dem Impfstoff, also gerade zu Anfang ist es ja ein Kapazitätsproblem. Es gab schon vor 10, 15 Jahren tatsächlich auch ganze Studien dazu, für die normale Grippe, die Influenza, ob es geschickter ist, die Betroffenen, also die Vulnerablen, zu impfen oder die Anstecker, die Überträger. Und das ist gar nicht so klar. Man würde erstmal denken, okay, wir impfen jetzt diejenigen, die wirklich betroffen sind. Aber da ist ein weiteres Problem, dass die Wissenschaft immer noch damit kämpft, sogenannte prognostische Faktoren aufzustellen, dass wir einigermaßen sicher vorhersagen können, wer ist jetzt eigentlich wirklich gefährdet. Und da sehen wir immer wieder die, wie man so schön sagt, anekdotisch berichteten Einzelfälle, wo auch Leute betroffen werden, wo kein Mensch auch nur annähernd damit rechnen konnte. Das sind Sachen, die kann man nicht kurzfristig lösen, aber das muss mit in die Diskussion rein. Und ich habe dieses Jahr einige Wochen in Akut- und Reha-Kliniken verbracht. Und ich kann nur sagen, es war abenteuerlich, dass in der ganzen Zeit morgens Hunderte von jungen Leuten von draußen reinkamen und kein einziger getestet war. Ja, also da saßen wir wirklich auf dem Pulverfass. Man trug dann zwar Masken in der Klinik, aber auch in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, war sehr, sehr viel da, was man hätte massiv verbessern können. Und ich glaube, da müssen wir jetzt gegenwärtig auch gerade mit dem Impfen an jeder Stelle besser werden.
Herr Überlass, Sie treffen diese Entscheidung ja, auch auf Grundlage einer großen Ungewissheit, weil Sie ja gar nicht wissen, wie genau der Impfstoff eigentlich wirkt.
Das war genau der Punkt, den ich gerne ergänzen würde. Es gibt Impfstoffe können letztlich auf verschiedene Arten schützen. Sie können primär mal die Infektion verhindern und damit natürlich auch die Weitergabe des Virus. Oder sie können schlicht und ergreifend die Erkrankung verhindern und derjenige wird dann zwar nicht krank, kann aber infiziert werden und kann das Virus auch weitergeben. Die meisten Impfstoffe machen beides. Dieses Wirksamkeitsprofil ist dann irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, die ich letztlich hier genannt habe. Und das Problem wird jetzt sein, dass wir bei den Covid-Impfstoffen initial überhaupt keine Informationen darüber haben, ob jetzt die Weitergabe reduziert wird oder nicht. Wir wissen letztlich zunächst nur, ob die Leute letztlich seltener eine Infektion letztlich durchmachen oder nicht. Und insofern können wir uns vor diesem Hintergrund eigentlich primär mal auf die Reduktion der Erkrankungsfälle letztlich berufen. Das andere würde ich auch erwarten, dass jemand, der im Prinzip jetzt, wenn es weniger zu Erkrankungen kommt, dass dann auch die Übertragungsrate reduziert ist, aber definitiv wissen wir es nicht.
Frau Wiesemann, ich möchte noch mal gerne zur Frage zurückkommen, wer wird zuerst geimpft? Nur mal als Beispiel, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, wenn die wochenlang ausfällt, dann ist das eine kleine Katastrophe. Vielleicht genauso schlimm, wie wenn alte Menschen in einem Pflegeheim nicht versorgt werden können. Also solche individuellen Notsituationen, die lassen sich ja haufenweise konstruieren. Wird man denen mit einem groben Raster überhaupt gerecht?
Ja, man muss das Raster dann entsprechend anpassen. Also ich finde persönlich immer, es sollte zwei grundsätzliche Kriterien geben. Das eine ist tatsächlich das, was Herr Überla gerade schon erwähnt hat, nämlich wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ernsthaft erkranke oder auch versterbe am Coronavirus, an einer Infektion. Und da können wir, glaube ich, die Risikogruppen mittlerweile schon sehr gut und sehr genau benennen. Das andere Kriterium ist das, wie wenig kann ich aus existenziellen Gründen im Kontakt mit anderen Menschen, mit großen Gruppen von anderen Menschen ausweichen. Das ist für mich ein zweites sehr, sehr wichtiges Kriterium. Und dann kommen etwas andere Gruppen ins Blickfeld. Wie gesagt, die Taxifahrer, von denen ich eben sprach, die genau in einer solchen Situation sind. Alle Heimbewohnenden etwa. Also auch zum Beispiel Menschen in Asylbewerberheimen, für die ein Lockdown übrigens, also eine Quarantäne, eine kollektive Quarantäne katastrophal ist. Und natürlich kommt es dann auch zu Mischformen. Also die dritte Kategorie, die der Ethikrat und die STIKO gemeinsam aufgemacht haben, ist die Menschen, die eine große Bedeutung für die Grundversorgung unseres Landes haben. Und dann könnte man natürlich tatsächlich, wie Sie auch sagen, fragen, ja, und was ist das mit Menschen, die ganz unweigerlich sich um andere kümmern müssen und wenn sie ausfallen, eine große Katastrophe für diese zu umsorgenden Personen darstellen, also in dem Fall etwa kleine Kinder. Die Schwierigkeit besteht darin, dass es keinen wirklich schlagenden ethischen Grund gibt, eine dieser Gruppen auf jeden Fall zu bevorzugen. Und die Ethik löst eine solche Problematik, ein solches Dilemma dann, indem sie sagt, wir versuchen möglichst viele von solchen Regelungen betroffenen Personen zusammenzubringen und sie dazu zu bringen, in einem rationalen Diskursverfahren so etwas wie einen gemeinsamen Konsens zu erzielen. Das ist dann eine Legitimierung durch Verfahren. Und wenn uns die Legitimierung durch Gründe nicht gelingt.
Frau Wiesemann, darf ich da mal nachfragen, wie sieht es mit Praktikabilitätsgründen aus in dieser Abwägung zwischen diesen unterschiedlichen Indikationsgruppen und Indikationen?
Das ist ganz.
Ich sage es vielleicht ganz kurz, was Sie mit Praktikabilität meinen.
Also es ist vielleicht einfacher, Heimbewohner zu impfen als kleine Risikogruppen aufgrund ganz besonderer Erkrankungen. Also eine Patientin mit einer Stammzelltransplantation, schwer immunsupprimiert, die muss ich kann ich nur auf einem anderen Weg erreichen als Heimbewohner, wo ich eben versuchen kann, nach einer entsprechenden Aufklärung und Zustimmung der Einzelpersonen dann eben alle Impfwilligen im Heim gemeinsam auf einen Schlag letztlich zu impfen. Das ist, was eben von der Praktikabilität her dann einfacher ist, als einzelne Risikogruppen rauszufischen.
Ja, ich stimme Ihnen ganz zu, dass Praktikabilität ein weiteres ganz wesentliches Kriterium ist. Es muss auch einfach gelingen, in einer kurzen Zeit die Impfdosen, die man zur Verfügung hat, auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Ja. Denn sonst nützt uns die ganze Verteilung gar nichts. Aber es ist auch nur noch ein weiteres zusätzliches Argument, was von entsprechenden Fachleuten dann in eine solche gemeinsame, konsensorientierte Diskussion gebracht werden müsste.
Und genau um diese Praktikabilität sicherzustellen, wird der ganze Impfprozess ja nicht wie üblich über den Hausarzt stattfinden, sondern in speziellen Impfzentren, Herr Antes, oder durch mobile Impftrupps, etwa in Altenheime. Ist das eine gute Idee?
Ja, man wird gar nicht drum herum kommen, jetzt mit diesem speziellen Impfstoff, wegen der Anforderungen dieser extrem tiefen Temperaturen, die man lückenlos halten muss. Also man kann es eigentlich gar nicht wie beim klassischen Impfstoff machen. Sondern
das heißt, das kann der Hausarzt gar nicht in den Kühlschrank legen oder so?
Nein, man kann es dahin transportieren, aber die Gefahr, dass dort irgendwo doch eine Temperaturlücke entsteht, die ist einfach zu groß. Also das ist auch jetzt schon in der Diskussion, dass das dann in speziellen Zentren passieren muss oder eben mit, wie soll man sagen, Reiseimpftrupps, die dann in die Pflegeheime gehen. Also das ist der praktische Aspekt davon. Aber ich sehe auch jetzt schon wieder in der Diskussion eine leichte Tendenz. Das Impfen ist eine Komponente. Aber ich sehe schon wieder so einen Entspannungsmoment. Wir haben das Problem bald gelöst. Und gerade die Taxifahrer, ich finde es absolut unverzeihlich. Und das ist nur eine Komponente vom Verkehr. Bei den Schulen ist es genau das Gleiche. Ich habe das jetzt schon in mehreren Interviews deutlich gesagt. Aber ich sehe überhaupt keine Änderung, dass die Schüler mit peinlich und penibel genau mit Abstand halten und Masken im Unterricht sind und dann werden sie in einen Schulbus gestopft, wo ich denke, alle unsere Reiseunternehmen, wir haben Tausende von Bussen unbeschäftigt rumstehen lassen, die teilweise mit Kurzarbeit zu Hause sitzen, die Fahrer, dann stellt mehr Busse vor die Schulen, damit eine begrenzte Anzahl von Kindern in die Busse dürfen. Und im Nah- und Fernverkehr gilt es genauso. Wir haben zwei Studien gehabt, jetzt behauptet Scheuer, der Verkehrsminister, im Zug wird nicht infiziert, das ist grandioser Unsinn, weil diese Züge und diese Studien zu den Zeiten gemacht wurden, wo praktisch alles leer durch die Gegend fuhr. Ja, und das sind so Punkte, an denen Stellen dürfen wir an keiner Stelle nachgeben, weil das nur eine Komponente ist und das muss das Impfen mehr oder weniger unterstützen, dass wir auch woanders weiterhin versuchen, die Infektionsketten zu unterbrechen.
Frau Wiesemann, die große Frage ist ja auch, was machen wir mit denen, die das alles ablehnen? Die sagen, Corona, das gibt es nicht und impfen, lasse ich mich schon gleich gar nicht.
Es ist zunächst einmal das Recht eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin, über sich und den eigenen Körper und auch letztendlich über die eigene Gesundheit selbst zu verfügen. Das ist Teil unseres Persönlichkeitsrechts und auch Teil der Integrität der eigenen Person. Und das umschließt auch das Recht, sich Gesundheitsrisiken auszusetzen und etwa mit einem Porsche mit 250 über die Autobahn zu fahren.
Auch wenn man andere gefährdet?
Da Gut, danke.
Aber
ich bin auch nicht unbedingt ein Freund von der Freiheit für 250 auf der Autobahn zu fahren. Aber ich wollte das nur mal als in einem Parallelbeispiel illustrieren. Wir haben in Deutschland auch insofern keinen Impfzwang, außer einer Impfpflicht für Personen, die nicht für sich selbst über ihre eigene Gesundheit entscheiden können. Also Kinder in diesem Fall. Der Schutz von Kindern vor lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten, der kann unter Umständen ein Einschreiten des Staates erforderlich machen. Und Herr Spahn und auch der Bundestag haben sich ja im letzten Jahr dazu entschieden, genau eine solche Impfpflicht bei Masernerkrankungen für gerechtfertigt zu halten. Und ansonsten ist meines Erachtens in der augenblicklichen Situation gibt es keine fundamentalen Gründe, so etwas wie eine generelle Impfpflicht, einen generellen Impfzwang für die Bevölkerung zu verhängen. Man kann darüber nachdenken, dass in einzelnen spezifischen Situationen etwa eine Pflegeeinrichtung das von ihren Mitarbeitenden verlangen kann. Das ist aber dann immer noch verbunden mit der Entscheidung, will ich diesen Arbeitsplatz haben oder will ich diesen Arbeitsplatz nicht haben. Da könnte das unter Umständen gerechtfertigt sein, eben genau aus der Überlegung, Dritte müssen geschützt werden vor einer Weitergabe etwa der Corona-Infektion. Aber das sind Ausnahmesituationen und wir sind auch noch lang nicht so weit, denn wir wissen ja im Grunde noch gar nicht, ob wir genügend wirksamen Impfstoff am Ende auch zur Verfügung haben werden.
In der Tat, das wissen wir nicht. Aber Herr Überler, ich möchte meinen Einwurf von gerade eben noch mal ein bisschen konkretisieren. Es steht ja in der Corona-Pandemie eine Menge auf dem Spiel. Nicht nur das eigene Leben, sondern auch die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen. Manche sagen sogar unser gesamter Wohlstand und damit ein Stück weit die Frage, wie es mit dieser Gesellschaft insgesamt weitergeht. Deshalb noch mal die Frage, soll man das dem Einzelnen überlassen?
Also ich stimme da Frau Wiesemann vollkommen zu. Das ist zunächst mal die Entscheidung des Einzelnen, ob er dieses Risiko eingeht oder nicht. Dann kommt der Bereich der Risiken für Personen, mit denen man zu tun hat. Aber da gibt es eben auch andere Möglichkeiten, die Übertragung zu verhindern. Zum Beispiel, dass die Person entsprechende Masken trägt, zum Beispiel FFP2-Masken, die besonders empfänglich sind, wenn sie sich selber nicht impfen lassen. Und dann ist eben die Verantwortung da eher bei der Einrichtung als bei dem individuellen Mitarbeiter der Einrichtung, dass die Einrichtung das sicherstellt. Und eine generelle Impfpflicht macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn es darum geht, ein Virus eradizieren zu wollen, wo man eben eine große Anzahl an Leuten wirklich geimpft haben muss, damit das Virus sich nicht mehr vermehren kann. Und das ist eine Diskussion, die sich bei der Coronavirus-Pandemie überhaupt nicht stellt.
Herr Antes, Bundesgesundheitsminister Spahn spricht von einem Anteil von 55-65% der Bevölkerung, die sich impfen lassen müssten, damit die Impfung tatsächlich gesellschaftliche Wirkung zeigt. Werden wir das erreichen?
Nein, ich möchte erstmal diese Zahlen anzweifeln. Das sind immer Hausnummern, die natürlich aus meiner Sicht auch immer voreilig in die Welt gesetzt werden. Woher weiß man das? Das hängt entscheidend davon ab, wie hoch die Wirksamkeit ist und wie das Impfverhalten der Bevölkerung ist. Und diese beiden Zahlen bestimmen das. Und deswegen würde ich mit diesen Zahlen viel vorsichtiger umgehen. Ja, man hört ja auch dann im nächsten Moment 70%. Und das ist, kann man mathematisch ausrechnen, wie das funktioniert. Wenn wir erfolgreich impfen, was vielleicht dann in den ersten Monaten langsam anfangen kann im nächsten Jahr, dann wird das sehr schnell auch einen dämpfenden Effekt haben, weil wir natürlich sofort irgendwie in der Übertragungsdynamik einen Effekt sehen, weil einfach dann immer mehr Leute als Zwischenträger ausscheiden. Und wie das genau ist, dann ist man bei diesen sogenannten Modellierungsstudien, die ja dauernd dann mit irgendwelchen Horrorzahlen rauskommen. Man muss auch dann mit diesen Zahlen sehr vorsichtig umgehen. Aber der Effekt, der wird aus meiner Sicht, wenn der Wirkstoff wirklich diese hohe Wirksamkeit hat, wird das sehr früh einsetzen. Und Herr Übel hat es ja schon gesagt, wir wissen nicht genau, was er eigentlich macht. Dämpft er das Übertragungsverhalten oder schützt er dann wirklich vor schweren Verläufen? Aber die Mischung, und da werden wir sehr viel lernen müssen, ganz schnell auch wissenschaftlich sorgfältig zuschauen, um zu sehen, was wir da erreichen. Aber ich glaube, der Effekt, davon kann man ausgehen, wenn das alles so ideal aussieht, wie wir es gegenwärtig erfahren, der wird sehr früh einsetzen.
Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Eine Dosis Hoffnung. Wann kommt der Corona-Impfstoff? Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Virologen Klaus Überla, der Medizinethikerin Claudia Wiesemann und dem Medizinstatistiker Gerd Antes. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Riese.